Gottes Risiko mit uns. Er vertraut uns etwas an, er vertraut uns viel an. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Es gibt ja die berühmte Frage, ob so ein Fernsehtalk oder irgendwo bei einem Kennenlernspiel, wo man muss beantworten muss, sagt, was würdest du machen, wenn du durch das Lotto ganze Millionen bekommst? Unerwartet mitteilen, du hast gewonnen, Million wird überwiesen. Was dann? Ich würde sagen, geht einmal die Frage für euch persönlich, gedanklich durch. So ganz leger. Wenn Montag die Bankmeldung kommt, sie, es ist eine Million überwiesen worden. Was sollen wir mit dem Geld machen? Von den Negativzinsen reden wir jetzt nicht. Einfach gedanklich ein bisschen flanieren. Was würde ich jetzt am liebsten mit dem machen? Ich denke, das ist vielleicht ein guter Spiegel für uns. Weil Jesus sagt in der Bergpredigt, wo dein Schatz, wo dein Vermögen, dein Wichtige ist, da ist auch dein Herz. Und so, wie wir mit dem Geld umgehen, mit dem, was uns ist anvertraut worden, so gehen wir auch wahrscheinlich mit unserem Leben um. So ist auch unser Verhältnis zu Gott, am Geber aller Gaben. Ich habe schon ein paar Mal das mitbekommen, aber so bei Kennenlernspiel, dass die Frage ist beantwortet worden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal gerade bei den Christen gestaunt, dass das Reich Gottes nicht erwähnt wurde. Dies und jenes hat man sich vorgestellt, was ich mit dem Geld machen würde. Und da haben wir am Schluss gefragt, ja, wo ist denn wirklich das Reich Gottes? Ich denke, es war zu jeder Zeit von dem Zeitalter immer wieder eine Herausforderung vom Menschen, wie gehe ich mit dem Gut um? Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass durch die ganze Bibel durch das Geld immer wieder klar, offen thematisiert wird. Das ist etwas, was wir Schweizer nicht so gerne haben. Bei uns gilt ja das Wort, über das Geld redet man nicht, das hat man. Und das andere gibt niemand nichts an. Ueli, wie viel Lohn hast du? Und wie viel ist auf dem Bankkonto? Kannst du mir das einmal sagen? Das würde mich interessieren. Die Frage, die wagen wir schon gar nicht zu stellen. Und die Antwort käme irgendwie verschlüsselt. Ich habe genug zum Leben. Der Herr sorgt für mich. Die Steuererklärung. Cameron musste von den letzten 6 Jahren offenlegen, dass wieder das Vertrauen hergestellt wird. Oh, meine Steuererklärung hier auf das PowerPoint. Ein bisschen kompliziert. Ja. Aber es ist ein Thema, darum haben wir schon in unserem Leitbild Hingabe, wo jetzt die 3 Predigten waren, die 2 letzten von Benny und die von heute. Und da ist das Geld ein wichtiger Faktor. Wir haben im Anspiel sehr schön gesehen, wie es heute die moderne Form könnte sein mit dem Gleichnis, wo Jesus hat erzählt, wo ein Herr über Land geht und seine 3 Diener oder Knechte, je nach Übersetzung, im Grundtext steht sogar das Wort Doulos, Sklaven. Also, sie haben eine sehr untergebene Stellung gehabt und doch hat er ihnen sehr viel vertraut. Er hat ihnen sein Vermögen aufteilt, zugesprochen, nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Begabungen. Der eine ein fünfteiliges Vermögen, dem anderen ein zweiteiliges und dem letzten ein Achtel von dem ganzen Sache. Die zwei ersten haben es verdoppelt, haben gewirtschaftet, haben geschafft und sind grosszügig belohnt worden. Der dritte hat es wieder zurückgegeben, wie er hier im Gleichnis sagt und gesagt, du bist ein harter Mann, ein Sklaventreiber, würde man heute sagen. Du sagst nicht und willst gleich eine Ernte hineinholen. Und am Schluss vom Gleichnis ist es schon hart, wenn er sagt, du bist ein böser und ein fauler Knecht. Werfet ihn in die Finsternis, wo heulen und Zähneklappen ist. Man kann wirklich sagen, das Gleichnis handelt mit dem, was Jesus auch schon sagt, in einem anderen Text, wo er eben auch sagt, ich gehe weg, ich vertraue euch an, ich komme wieder zurück, handelt, bis dass ich wiederkomme. Um das geht es. Wir sollen wie die zwei Ersten sein. Wir sollen mit dem geschäftig, gut, in die Weisheit umgehen. Und wenn der Herr kommt, dann dürfen belohnt und betreut werden. Wir sollen nicht wie der Dritte sein, passiv, in einem gestörten Verhältnis und wo man nicht sicher ist, wie es rauskommen soll. Weil die Schlussfolgerung ist sicher die, wer über wenigem treu ist, da wird der Herr über viel setzen. Um das geht es hier in diesem Gleichnis als Hauptaussage, als Fazit, das er uns sagen will. Vielleicht ein paar grundsätzliche Gedanken dazu. Wir haben schon gehört, Gott traut uns viel zu. Er schenkt uns Vertrauen, er gibt uns viel. Es wird hier von Zentner, wenn man es mit der Endübersetzung nimmt, von Zentner geredet. Und ein Zentner, das sind rund 34 Kilo reines Geld, Silber. Und dass sie in der heutigen Währung ein paar tausend Franken. Und der Erste hat sogar 5 Zentner bekommen, also eine rechte Summe. Heute wird ja wieder, eben mit den Negativzinsen, wie ich erwähnt habe, das gesagt, dass man am Geschichte wieder Edelmetall anlegen würde. Ich habe hier eine Reportage darüber gelegt, wo man kann Goldbarren und Silberstück kaufen und sein Geld rein anlegen. Und da habe ich in den Sinn gekommen, ich habe auch sogar auch noch, das tue ich jetzt gerade offenlegen, Goldfränerli daheim. Stell dir noch vor. Wenn der Führige hat, bin ich auch sofort Abnehmer. bin noch gegangen und habe geschaut, ob die noch oben sind, ob die eine Katze gefressen hat. Und tatsächlich, und wir haben sie zur Hochzeit vor allem bekommen. Man erinnert, dass sie dann zumal 70, 80 Franken wert hatten. Und da bei der Reportage, die ich gelesen habe, wo man wieder kaufen kann, ist heute der Verkehrswert doch 270 Franken. Also Gold hat einiges an Wert gewonnen. Und so hat er an diesen Mitarbeiter, diesen Diener, der Herr, vieles anvertraut. Und ich denke, wir als Christen, wir sind ja heute Christen da, sind mit dem Gleichnis die Hauptsache angesprochen. Und die grösste Gabe sind nicht ein Handvoll Goldfräneli, sondern die grösste Gabe ist die Gabe des Heiligen Geistes. Weil die ewig ist. Und mit dem sollen wir kostbar und verantwortungsvoll umgehen. Gott hat uns in der Wiedergeburt Gabe vom Heiligen Geist gegeben. Gott wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Etwas ganz Wichtiges. Wer ist der Heilige Geist ab Pfingsten? Wir die Predigreihe sein mit den fünf Dienstagabenden hier in Kleingruppen. Wir werden wieder zusammenkommen, einen Auftakt machen mit Liedern, in Gruppen verteilen und dann bei Kuchen und Kaffee abschließen. Es wäre wirklich schön, wenn die ganze Gemeinde würde mitmachen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Weil ich denke, das Gleichnis geht in diesem Sinn gut auf, wenn man hier an die grosse Gabe vom Heiligen Geist denkt. Wie geht man damit um? Die zwei Ersten sind sehr verantwortungsvoll umgegangen, haben ihn entfaltet. Und der Dritte hat ihn irgendwo begraben. Und darum heisst, er war nicht mehr im Besitz vom Heiligen Geist. Und darum kommt die ganz harte Antwort: Werf ihn in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappen ist. Das ist der Ort Menschen ohne Heiligen Geist. Wenn es nur um einen Lohn gegangen war, wo man jemanden gehört, die Auslegung, dann geht das mit der dritten Person nicht auf. Weil Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 15, wer bequem ist und mit seinen anvertrauten Gaben nicht richtig umgeht, dann wird alles an Lohn verbrennen. Und er wird gerettet werden wie durch das nackte Leben. Da geht es um die Lohnfrage. Und hier, in unserem Gleichnis, geht es doch um die Existenz. Werft ihn hinaus, wo Heulen und Zähneklappen ist. Gott hat uns viel anvertraut, als Christen, ganz besonders im geistlichen Sinn. Aber natürlich schließen das auch all die materiellen Gaben und Fähigkeiten ein, die wir zusätzlich noch anvertraut haben. Und gerade mit der Gabe vom Heiligen Geist können wir jetzt geistlich mit diesen anvertrauten Gaben umgehen. Auch die Gabe der Zeit. Und das ist eine der sehr gerechten Gaben. Jeder hat genau gleich viel Zeit. Ob ich jetzt stiff bin und mich langweile am Arbeitsplatz oder ob ich der Top-Manager bin oder irgendwie da der Bankguru mit seinen paar Millionen Boni, trotz Misswirtschaft für das ganze Jahr, das wäre ein anderes Thema. Aber all die haben genau gleich viel Zeit, nämlich genau 24 Stunden auf einen Punkt und Minuten genau gleich viel. Und mit daran umgehen. Und ich glaube, das ist heute etwas vom Wichtigsten, dass wir mit unserer Zeit richtig umgehen. Wir haben eine Intelligenz, wir haben eine Bildung mitbekommen. Wir haben so vieles, wo uns Gott geschenkt hat. Und mit dem sollen wir wirklich verantwortungsvoll umgehen. Und darum ist es ein Risiko, das Gott mit uns eingeht. Ich kann gut umgehen wie die zwei ersten Mitarbeiter. Und ich kann völlig passiv gehen. Und weil ich ein gestörtes Verhältnis habe. Er hat gesagt, auch der Dritte, ich habe mich gefürchtet vor dir. Er hat also ein Angstverhältnis gehabt. Es war nicht Vertrauen, es war nicht Glauben, es war Angst. Er hat in diesem Sinn keine Beziehung gehabt. Ich habe mich gefürchtet und er hat eine verschrottene Vorstellung gehabt vom Chef. Er hat gesagt, du bist ein harter Mann, du bist ein Sklaventreiber. Du forderst, was du nicht hast investiert. Wo gelogen ist. Er hat ihm ein Talent gegeben. Und mit diesem Talent, auch wenn es nur eins war, hat er auch verdoppeln können. Und hat wahrscheinlich genau das gleiche Lob wie all die anderen drei mitbekommen. Und da sehen wir, es geht nicht so sehr um die Menge, wo man sagt, ja, ich habe jetzt keine Million, die ich erwirtschaftet habe, sondern nur 100'000. Und der Lohn und das Lob ist bei allen gleich. Also es geht nicht um die Menge, sondern es geht um das Verhältnis. Es geht nicht zuletzt um Zahlen, sondern es geht um Treue. Wir kommen später darauf zurück. Wir gehen mit ein paar Gedanken durch. Ganz grundsätzlich, wir sind reich beschenkt. Wir haben das nicht aus Erforderung heraus. Wir können nicht sagen, wir sind das uns bewusst, dass wir das Anrecht darauf haben, sondern es ist ein Geschenk. Und gerade weil wir dienen sind bei ihm, sogar Sklaven, die gar keine Rechte hatten, nimmt uns Gott in seinen Bereich hinein, beschenkt uns und gibt uns ein grosses Vertrauen. Er gibt uns auch eine grosse Zeit, das heisst, der Herr ging lange weg. Er gibt uns einen grossen Zeitraum. Er kontrolliert uns nicht immer mit dem Daumen runterdrehen, mit der Stoppuhr, was macht er jetzt? Sondern er gibt uns Freiraum. Und das ist das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und seinen Kindern. Es ist Liebe. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Und Liebe hat nicht Angst und Furcht. Und wir dürfen durch den Heiligen Geist ein gutes Gottesbild haben. Der Dritte hat ein verschrampftes Gottesbild. Ein angstmachendes, ein drohendes. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Und darum wollen wir sehr vorsichtig umgehen mit der grössten Gabe vom Heiligen Geist. Weil wer der Heilige Geist in sich nicht hat, wer das mit der Wiedergeburt nicht ganz klar ist, dass jetzt Gottes Geist in uns innen wohnt, das hat mir für das ganze Leben. Für das Geistliche wie für das Praktische. Und darum muss das klar sein. Und darum wollen wir auch eine Predigreihe darüber machen. Darum wollen wir auch in Kleingruppen miteinander austauschen. Weil ohne Heiligen Geist können sich keine Geistesgaben entfalten. Ohne Heiligen Geist in mir gibt es keine Geistesfrucht anhand von meinem Leben. Galater 5, 22. Also, wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns innen haben, dann nützt es nichts, einander anzupredigen von der Kanzlerseite zu lieber, habt mehr Freude, seid geduldig und seid gütig und all die Früchte vom Heiligen Geist, dann wird das ein furchtbarer Krampf und schlussendlich schaut gar nichts raus. Ich bin gefrustet und deprimiert vom vernichtenden Urteil, eins im Endgericht. Darum muss ich da sehr damit verhältnismässig umgehen. Und das wirklich zu Gott sehr in der ganzen Treue einsetzen. Wir wollen da wirklich nicht zu denen gehören, wo heisst, in Pfingsternis, wo heulen und Zähne klappen ist. Aber gerade auch materiell, da sind wir als Schweizer natürlich schon eindeutig herausgefordert. Habt ihr gewusst, dass 1% vom Vermögen in der Welt gleich gross ist von ein paar tausend Leuten, wie die 99% der Bevölkerung auf der anderen Seite? Wenn man das vorstellt, das Verhältnis ist Wahnsinn. Ein paar Tausende, ich habe gerade Zahlen nicht vor mir, ein paar Tausend Leute haben x Milliarden Vermögen. Und das ist genau gleich viel wie 6 Milliarden andere Leute in der Weltbevölkerung, die sich müssen, das aufteilen. Und darum ist es auch logisch, dass rund 1 Milliarde der Bevölkerung in der Welt pro Tag weniger als $1 zur Verfügung hat. Rechnen wir das einmal um. Wenn ich Ende vom Monat für den nächsten Monat nicht einmal 30 Franken überkäme und müsste in unserer Kultur mit diesen 30 Franken einen Monat lang leben, Kosten und Logis und das eingehalten, das wäre eine schwierige Sache. Da kann man wirklich sagen, bittere Armut. Und das müssen Milliarden von Leuten wirklich durchmachen. Und ein anderer, glaubt der Bill Gates ist einer der reichsten, da der Computermensch, hat seine 63 Milliarden Dollar. Ja, so ist es ungleich. Und wir gehören als Schweizer eindeutig zu diesen 1%. Zu diesen 1%, wo das Vermögen der Weltbevölkerung aufgehäuft ist. Wir haben es sehr gut. Und wenn wir jammern, wenn wir dann wieder auf die Abstimmung gehen, ob wir sollen da Ja oder Nein stimmen wegen dem Grundeinkommen und jammern, wir haben doch immer zu wenig, dann müssen wir ehrlich sagen, wir jammern auf hohem Niveau. Ich denke, keiner unter uns hat nur 30 Franken oder weniger für einen Monat für Kost und Logis und das Leben und Ausbildung alles zur Verfügung. Wir jammern auf hohem Niveau. Und wir alle müssen wir immer wieder sehen, es geht in dem Sinne nicht um Vermögen, sondern wir müssen hier ein anderes Wort einsetzen. Das sind Leihgaben. Es ist eine Gabe, die mir ausgelehnt ist worden. Wo ich nicht sagen kann, das ist doch gibt. Oder wir Schweizer sagen, das gibt niemand nichts an. Bankgeheimnis ist ja unser höchstes Schweizer Gut neben dem Fränkli daneben. Dass es geheim bleibt. Wenn möglich nicht einmal die Steuerbehörden etwas richtig davon wissen. Und so müssen wir sehen, bei Gott, sie ist das alles ausgelegt. Es sind Leihgaben. Er hat mir das anvertraut und gesagt, du bist mein Diener, gang mit dem verantwortungsvoll um. Und so wollen wir gehen. Und da müssen wir schon sagen, seit der Mensch, vor allem nach dem Sündenfall, geht er mit dem Anvertrauten um, was ihm Gott gegeben hat, wie eine freche Räuberbande. Mehr, mehr und noch mehr. Und für mich. Und ja, nicht in dem Sinn, wie es der Geber aller Gaben wirklich gemeint hat. Wir sind reich beschenkt. Wir haben vieles. Und mit dem müssen wir verantwortungsvoll umgehen. Und wie schon am Anfang erwähnt, das Geld ist ein ganz interessanter Prüfstein für uns. Darum behandelt die Bibel überall, ganze Kapitel im Neuen Testament werden über das Geld geredet. Und dort diskutiert Paulus mit seinen Gemeinden ganz offen, wie man damit umgehen soll. Und wir sehen es immer wieder, es fängt schon in den Sprüchen Salomos an, wo es darum geht, wie gehe ich mit meinem materiellen Reichtum an. Jesus redet im Beispiel vom reichen Jüngling, der zu ihm kommt und fragt, wie es weitergehen soll. Er redet vom Kamel, der durch Nadelöhr gehen soll, wie der Reiche. Oder der Kornbauer, der eine Scheune um die andere aufbaut. Er redet vom Trachten nach dem Reich Gottes. Er redet von den anvertrauten Pfund, vom Zinsgroschen, von den geldgierigen Pharisäern. Wir kennen das Beispiel von Ananias und Sapphira im Neuen Testament in der ersten Gemeinde. Sie sind wirklich dort umgefallen. Nicht, weil sie zu wenig gegeben haben, das ist auch noch interessant. Petrus sagt hier nicht, du hast zu wenig gegeben. Sondern sie haben vorgeheuchelt von etwas, was nicht gestimmt hat in ihrem Verhalten, in ihrem Leben. Und wenn man oft Wunder und Zeichen fordert, wie zu der Apostelgeschichte, dann hat jemand gesagt, da gäbe es wahrscheinlich auch noch manche Tote in unserer Gemeinde. Menschen, die etwas darstellen, was in der Praxis gar nicht stimmt. Und darum ist unser Portemonnaie gar nicht so eine private Angelegenheit, weil wir das so gut versorgt haben mit unseren X-Kärtchen, mit dem Geheimcode, dass ich nur ich damit herauslösen kann, dann müssen wir sagen, wir haben alle Verantwortung gegen den Geber der Gaben von uns. Und wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Es hat einen Zusammenhang. Darum sagt Gott immer wieder, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Er sagt, das ist interessant, gerade als Gegenüberstellung. Und der Mammon, wenn das Wort gebraucht wird im Neuen Testament, geht es nicht so vor allem um Cash. Jetzt geht die neue 50er-Nötchen, die jetzt brandaktuell sind, wo man wieder überkommt, sondern es geht bei Mammon um Geister hindert. Um das Ganze drum und dran, was ums Geld ist. Ja, da haben wir oft schon versagt. Und gerade wenn es um Mammon geht, vielleicht habt ihr auch schon eine Erbschaft miteinander durchgemacht in der Familie, dann merkt man, wie eine Erbteilung die beste Familie oft auseinanderreissen kann, weil man einfach das Gefühl hat, der andere hat ungerechterweise zu viel. Mehr als ich. Und man kann miteinander nicht mehr offen in Liebe und in verwandtschaftlicher Art umgehen. Geld hat schon extrem Verhältnis gestört. Oder wenn man weiss, dass grosse Gemeindegründer oftmals wegen Geld im Gefängnis müssen sein, macht das wirklich nachdenklich. Und da merkt man immer wieder, das Geld ist ein grosser Prüfstein an uns und wir werden damit auseinandergenommen. Es geht um viele. Ich habe nachts in der Tagesschau gesehen, dass in Kenia ist wegen den Elefanten erhalten, Elfenbein verbrannt worden, wo haben sie eingesammelt in 27 Länder von Afrika, wo man rausschmuggeln und in Wert umwandeln. Und sie haben gestern im Wert von 100 Millionen so Elfenbein verbrannt. Ist auch eine Diskussion in Kenia, hat man das nicht gescheiter umgewandelt und den Armen vergeben. Aber sie haben gesagt, sie wollen damit ein Zeichen setzen, es darf nicht mehr immer Missbrauch getrieben werden in unserer Welt. Und das ist das Problem. Man nimmt etwas und missbraucht es zu einem falschen Zweck und es kommt auf die gleichen Häufen, wo schon viel mehr ist, wo das Schwarzgeld dann irgendwo auf Konto kommen, wo schon Millionen drauf liegen. Und darum kommt Paulus zum Schluss, wo er dem Timotheus schreibt, in 1. Timotheus 6, Vers 10, Geldliebe ist die Wurzel von allem Übel. Und da wieder interessant. Er sagt nicht, irgendwie das falsche Denken, gut, das hängt damit zusammen, oder irgendein anderes Motiv ist Grundwurzel von unserem Problem. Er sagt das mit dem Satz und sagt, es ist Geldliebe. Und wenn es die Wurzel geht, dann muss man die Wurzel behandeln. Genau gleich, wenn ich krank bin, dann muss man die Ursache behandeln und nicht das Symptom. Wenn ich eine Eiterbühle habe, dann muss ich die aufschneiden und vom Grund auf reinigen und freimachen. Einfach immer nur Salbe drauf schmieren. Voltaren, dass es weniger wehtut, ist ja in der Werbung ganz klar aufzeichnet. Mit Voltaren ein paar Minuten schmerzfrei. Und so weiter. Da kommen wir nicht weiter. Und so müssen wir immer wieder neu die Wurzeln angehen. Und wenn er hier sagt, Geldliebe, dann ist es das gleiche Wort, wo wir mit unserem Umgang haben, ist es mit dem Gitz. Der Gitz ist das Problem von uns allen. Und da wollen wir das unter Nase halten. Es ist nicht dies oder jenes Problem, sondern das. Und wir müssen auch sagen, wie haben wir Mut, der Geiz und Geldliebe in unseren Gemeinden anzugehen, darüber zu reden, das bloßstellen. Oder tut man es nicht gerade bei uns Schweizer umformulieren mit ausgeprägter Sparsamkeit, fleissige Geschäftstüchtigkeit. Nein, ich bin nicht gizzy, ich bin nur fleissig, ich bin nur sparsam. Und wenn wir von der Gemeindezucht ausgehen, müssen wir sagen, einer, der irgendwo in Hurerei oder Unzucht verwickelt ist, da zieht man Konsequenzen in der Gemeinde. Haben wir schon je in einer Schweizer Gemeinde erlebt, wo einer wegen Gitz ist zur Gemeinde ausgestellt worden? Nein, das gibt es doch nicht. Das ist so etwas Privates. Das muss so ausgeglichen behandelt werden, dass jeder für sich selber muss die Verantwortung haben und genau wissen, wie es läuft und so weiter. Und wenn einer in eine Hurerei, in Ehebruch gefallen ist, da zeigt man. Aber wenn einer einfach gittig sein Geld zuschüffelt, das ist ein sparsamer, ein guter Mann. Und so merken wir leben oft in unserer Kultur und tun uns gern Stück für Stück einfach an der offiziellen Mentalität anpassen. Und dann müssen wir immer wieder zurückgehen und schauen, was die Bibel sagt. Und wenn ich schon angetönt habe, es geht hier nicht um die Menge. Denn nicht automatisch sind alle armen Leute freigebig und alle reiche gittig. Die Schlussfolgerung ist falsch. Sondern es geht um das Verhältnis dazu. Und da kann ein armer Mensch sehr gittig sein in seinem Verhalten, in seinem Grundwesen. Also es geht hier nicht um die letzte Menge, was es darum geht, sondern es geht, wie habe ich das Verhältnis dazu. Und das kommt ganz besonders bei der Situation vom reichen Jüngling zum Ausdruck, der da zu ihm kommt, zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Jesus sagt ihm, halt dir Gebot, mach dieses, mach jenes. Und er sagt, Meister, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Und scheinbar ist es so gewesen. Jesus widerspricht ihm nicht. Er hat ihn scheinbar ethisch ein tadelloses Leben gehabt. Und dann sind sie auf das Geld zu reden gekommen. Und dort hat er Rückzug gemacht, er ging traurig hinweg, heisst er. Denn er hatte viele Güter. Und da merken wir auch wieder, er hat Jesus lieb gehabt. Er ist zu ihm gegangen mit einer aufrichtigen Frage. Aber er hat das Geld schlussendlich noch lieber gehabt. Das war das Problem. Nicht die Menge, sondern das Verhältnis dazu. Und da hat ihn Jesus letztlich herausgefordert. Wenn du mich schon mit gutem Meister ansprichst, habe ich auch die Priorität in diesem Leben. Und so müssen wir einmal alle, weil wir einen Geber aller Gaben haben, Rechenschaft ablegen. Nach langer Zeit heisst es wieder zurück, und hier umher ist es eindeutig Jesus. Und die Rückkommen geht eindeutig um die Wiederkunft Jesu. Und dann gibt es zwei Gerichte. Das eine ist das Preisgericht in 2. Korinther 15, wo alle Gläubigen, die gerettet sind, beurteilt werden, wie sie mit ihnen Gaben umgegangen. Und dort bekommen sie je nachdem noch Gratifikation. So grosszügig ist Gott. Und dann gibt es das Endgericht, den sogenannten jüngsten Tag, wo es dann wirklich darum geht, bin ich dabei, wie der Dritte oder wie der rausgeworfen, wo heulen und Zähneklappen ist. Und da wollen wir wirklich uns verhalten und schon jetzt das Leben regeln, dass ich noch schon jetzt sagen kann, Jesus, du bist ein toller Mitarbeiter, sondern auch in der Endzeit dürfen das Lob vom Herrn gegenüberkommen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Wo wir jetzt Hochzeit des Lammes gehen und dort richtig miteinander feiern und wirklich das geniessen, was Jesus uns anvertraut hat. Gott beschenkt uns reichlich. Er geht völlig Risiko mit uns ein, indem wir treu damit umgehen können. Oder wir können uns verschachern, vergraben und uns der Verantwortung entziehen. Zu welcher Gruppe gehören wir? Wir wollen mit ihm den Weg gehen. Wer weiter mit der Thematik sich mit Geld auseinandersetzt, ich habe mal ein Themenpapier darüber geschrieben, ein paar A4-Seiten, kann sich dort auf dem Tablet, habe ich eine Liste, wo man kann das Papier bestellen. Auch dort drinnen geht es gründlich um ein Zehnten, wie das Neue und das Alte Testament sieht und handhabt und verschiedene andere Fragen. Die könnt euch das wirklich abstellen und in aller Ruhe mal durchgehen. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir, Herr, dass du ein treuer Gott bist und dass wir wirklich das, was du uns ja vertraut hast, vom Geistlichen bis zum Materiellen, in der Verantwortung dir gegenüber können umgehen. Und Herr, du hast uns auch den Heiligen Geist geschenkt, der uns leitet und da auch in alle Wahrheit führt. Schenk, dass wir uns so einsetzen, dass wir gross belohnt werden bei dir und du uns kannst das Lob geben. Gang ein zu des Herrn Freude. Du bist ein guter Gott und wir wollen uns mit dir wirklich in der Verantwortung umgehen und mit dem wirklich schaffen, so wie du es uns anvertraut hast. Amen. Meldet euch auch noch an für die Reihe über den Heiligen Geist und vergesst im Postfach den Brief nicht für das Gemeindewochenende, da sind noch alle wichtigen Informationen drin.